Aber die haben auch nochmal die Wucht jetzt gesehen, was das bedeutet, für eine Nationalmannschaft zu spielen, dass dann dieser Druck, den hast du dann selbst bei Real Madrid oder bei Bayern München nicht, wenn du in so eine Qualifikation startest, verlierst. Auch die Art und Weise war schlecht.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Genau vor 2 Jahren haben wir angefangen mit Spielmacher. 360 Media hatte die Idee, sich auf die Suche zu machen vor der Heim-EM nach der Fußball-Euphorie in Deutschland. Mario Götze, Jogi Löw, Michael Ballack, Bernd Neuendorf, Oliver Bierhoff, Boris Becker, Oliver Minzlaff, Lothar Matthäus, der Bundeskanzler Olaf Scholz und natürlich auch Julian Nagelsmann haben wir befragt. Habt ihr Lust auf die EM? Angefangen haben wir mit Rudi Völler. Da war ein halbes Jahr Sportdirektor beim DFB. Und hat alles mit angeschoben. Deutschland, breite Brust mit funkelnden Augen wieder ins Stadion. Weg mit den Pfiffen, zusammen sind wir wieder Fußball. Mannschaft und Fans. So, herzlich willkommen, Rudi Völler. Wir sind wieder fast am Anfang, Rudi.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Gerne.
Und bist du genau für so eine Phase, wie sie jetzt gerade im Moment ist? Wir kommen ja aus diesen beiden Länderspielen da.
Ja, so fing ich ja auch an damals. Es ist ja jetzt, wie gesagt, schon knapp 2,5 Jahre her. Am Anfang ist es auch, glaube ich, ganz gut rübergekommen. Natürlich am Ende, da muss man auch nicht um heißen Brei rumreden, sind es natürlich die Spiele letztendlich, was das Allerwichtigste ist. Haben wir gute Resultate, spielen wir gut, können wir die Menschen wieder aufwecken hier in Deutschland, dass sie wieder an uns glauben, dass uns, ich sage immer so gerne, auch wieder lieben, ne, dass uns gut finden und die Anerkennung wieder da ist. Das ist dann nur teilweise ist es uns gelungen, auch damals unter Hansi Flick. Leider war immer noch dieser Rucksack der WM in Katar, der war sehr schwer, auch für Hansi. Da haben wir es nicht so richtig hingekriegt. Dann nach dem Wechsel zu Julian, war es ja zu Beginn auch ein Tick holprig, ne? Aber Julian hat danach sehr gute Entscheidungen getroffen, auch was Nominierungen anbetraf, ein bisschen was zu verändern. Und dann, das war natürlich dann der entscheidende Faktor, dass wir schon vor der Europameisterschaft dann sehr gute Spiele abgeliefert haben nach den beiden verlorenen Spielen gegen die Türkei und in Österreich. Und danach haben wir ja eine sehr, sehr gute Serie gehabt, glaube ich, haben wir dann in 15 Spielen haben wir nur einmal verloren und auch richtig überzeugende Spiele abgeliefert. Klar, ich gebe zu, jetzt wieder mit dem Final Four, mit den beiden Spielen, jetzt in der Slowakei, die Niederlage und auch jetzt mit dem Sieg. Jetzt haben wir natürlich 4, 5 Spiele gehabt, die nicht gut waren, die nicht überzeugend waren. Und das dann da so ein bisschen so ein Tick oder auch zu Recht auch ein Tick Kritik mit reinkommt, das gehört absolut zu unserem Fußball-Profi-Alltag, da muss man mit umgehen können. Das gehört sich auch so ein bisschen, dass man sich dem stellt. Das tun wir alle. Julian sowieso an erster Stelle als Bundestrainer. Und ich bin davon überzeugt, dass jetzt gerade nach dem zweiten Spiel, das sicherlich jetzt auch kein unglaublicher Fußball-Leckerbissen war, aber zumindest haben wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit das sehr, sehr ordentlich gemacht, verdient gewonnen, 3-1. Und das ist ja letztendlich immer das Wichtigste. Wir sind holprig gestartet oder schlecht gestartet. Wir kommen jetzt in eine Qualifikation, wo wir es noch aus eigener Kraft schaffen können. Das ist auch unser Anspruch. Das ändert jetzt auch die Niederlage in der Slowakei nicht. Wir haben Respekt vor den Mannschaften, die wir jetzt noch vor uns haben und wollen natürlich immer noch Erster werden und dann zur WM fahren.
Mhm. Rudi, was hast du dann gedacht? Also viel Kritik natürlich und jetzt muss ich all das machen, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, was ich zum Einstand auch machen musste. Es geht wieder alles von vorne los oder was war so der erste Gedanke?
Ja, nicht von vorne los, aber das, wie gesagt, gerade wenn es ein bisschen holprig wird, dafür bin ich ja dann auch so ein bisschen auch da. Nicht, dass ich dann versuchen will, irgendwas schön zu reden, aber natürlich auch dann unsere Aufgabe, unsere Sache zu verteidigen. Das habe ich schon mit Hansi versucht und jetzt logischerweise mit Julian auch und dann. Klar, dann ist, ich kenne das ja, weil ich es ja selber 4 Jahre gemacht habe als Bundestrainer, dann ist halt das Geschrei groß. Das ist halt auch dieses Phänomen, sage ich so gerne, der Nationalmannschaft. Das ist halt die wichtigste Mannschaft, die wir in Deutschland haben. Klar, Vereinsfußball ist Vereinsfußball, aber Nationalmannschaft, wir haben nicht so viele Spiele. Die Menschen wollen alle mitgenommen werden, wollen natürlich mit uns mitfiebern, wollen uns vertrauen, wollen uns lieben. Und wenn dann Deutschland liebt das Kind dann ein bisschen ein bisschen wackelt, dann das hat keiner gerne. Ne? Und dann muss man sich dem stellen, aber trotzdem die Sache auch verteidigen. Ne? Genau, das ist dann wichtig, weil Julian ja ein außergewöhnlicher Trainer ist. Und der schon unter Beweis gestellt hat und auch jetzt wieder durch die Umstellung, die wir jetzt gehabt haben zum zweiten Spiel, sich ja mit seinem Trainerteam permanent damit beschäftigt und dann einfach Dinge dann wieder besser machen und wir können die besser machen, klar, und dann wird auch die Anerkennung wieder da sein.
Ich habe natürlich auch geguckt, also ja. Beide Spiele. Und jetzt gerade beim ersten habe ich so ein bisschen händereimend davor gesessen und gesagt, so jetzt WM-Quali, es geht los. Und dann, für mich war das unerwartet.
Ja.
Für dich auch oder für euch auch?
Ja, für uns auch. Man, klar hast du nach der Auslosung, dass klar war, dass wir dann in diese Gruppe kommen, hast du, und ich weiß selber auch lange Spieler, und ich weiß auch, wenn du immer wieder darauf hinweist, dass wir in solchen Spielen dann auch immer an die Grenze oder über die Grenzen gehen müssen, dass man nichts geschenkt bekommt, aber im Unterbewusstsein hast du natürlich immer dann drin, dass du die Gegner, ich will nicht sagen unterschätzt, aber trotzdem denkst, ja, vielleicht mit ein bisschen weniger kriegen wir es trotzdem hin und es geht halt nicht. Das ist halt im Fußball, geht das nicht. Das sieht man oft auch in der ersten Runde beim DFB-Pokal und so ist es auch. Nicht, dass ich dann die Slowaken oder Nordiren oder die Luxemburger jetzt zu schwach rede. Jeder Verband, jeder Club kann immer gut verteidigen. Und vor allem die Slowaken hatten ja auch richtig gute Spieler vorne, die schnelle Spieler, die uns dann auch Schwierigkeiten bereitet haben. Aber was wir nicht geschafft haben, das ist eigentlich das Wichtigere, dass wir ähnlich wie bei fast allen Spielen während der Europameisterschaft und vor allem auch in den Spielen danach, da haben wir es ja fast noch besser gemacht als während der EM bei den Spielen gegen die Holländer, gegen die Italiener in der Nations League, auch gegen diese Kategorien, dass wir immer über 100% gegangen sind. Und alles das gepaart mit dieser Einstellung und auch mit den fußballerischen Qualitäten, die wir haben, da können wir, und da bin ich immer noch von überzeugt, so wie wir es damals auch gemacht haben, vor etwas über einem Jahr, dann gegen die Spanier im Viertelfinale, dass so gegen die, natürlich wahrscheinlich im Moment die weltbeste Mannschaft, dass wir auf Augenhöhe gespielt haben. Aber das geht natürlich nur, wenn wir an die Grenzen gehen. Na, klar, der eine oder andere Spieler hat doch gefehlt, aber auch die Spieler, die wir jetzt haben, auch Julian hat ja gut gewechselt, da musst du, und das ist halt auch das Phänomen Nationalmannschaft, da musst du immer an die Grenzen gehen und das haben wir leider im ersten Spiel nicht so gemacht, wie wir es normalerweise die Monate vorher gemacht haben.
Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ich weiß ja, dass du sehr emotional wirst beim Fußball und auch eine hohe Erwartung hast an die Mannschaft und an deine Spieler, hattest du selber an dich auch als Spieler, also als Mittelstürmer, wie bist du dann? Bist du dann kurz sauer und sagst den verschiedenen Spielern, also das so geht es nicht, wir müssen das anders machen oder bist du eher zukunftsorientiert?
Nein, ich meine, ich kenne ja meine Position. Wie gesagt, ich habe es ja selber mal gemacht. Natürlich ist der Bundestrainer immer der erste Ansprechpartner für die Spieler, natürlich auch das ganze Trainerteam drumherum. Da bin ich dann, sage ich natürlich logischerweise auch meine Meinung, aber meistens dann mehr im Trainerteam, in geschlossenen Räumen. Natürlich nehme ich mir auch mal den einen oder anderen Spieler zur Seite, wenn ich das Gefühl habe, brauchen vielleicht mal einen guten Rat oder mal ein bisschen eine Aufmunterung. Dafür bin ich ja dann auch da, aber im Grunde versuche ich dann schon, mich zurückzuhalten. Natürlich bin ich auf der Tribüne, das ist halt so, da ist man ja dann auch, nicht nur, weil man in dieser Position ist, aber man geht ja mit, man freut sich, man auch oben bei unangenehmen Situationen meckert man natürlich auch rum, da nehme ich mich nicht aus, wie jeder Verantwortliche dann von einem Club oder auch in einem Verband, das ist ja ganz normal, dass man da mitgeht, das gehört ja auch dazu.
Julian Nagelsmann hat ja auch bei uns mal gesagt, du bist sowas wie sein Fußballpapa. Muss man in so einer Phase dann nochmal anders mit Julian Nagelsmann umgehen oder nochmal näher ranrücken? Oder was ist so die Vorgehensweise?
Ja, Julian ist ja, obwohl er noch sehr jung ist, hat er ja schon eine riesen Trainervita hinter sich. Ne? Also ja nicht so, dass er jetzt als junger Mann dann auf einmal Bundestrainer geworden ist, sondern schon eine große Erfahrung hat und er kann natürlich auch mit Erfolgen umgehen und natürlich auch mit schlechteren Spielen oder Misserfolgen jetzt. Dann das weiß ich schon, das gehört zum Fußball dazu. Natürlich muss man ihm auch die Freiheit lassen, dann auch mal zu explodieren. Das hat er ja gemacht nach dem Spiel und auch in der Kabine, dann auch im Trainerteam. Dann muss man ihn einfach mal lassen. Dann muss er sich mal so 5 Minuten auskotzen. Das gehört dazu. Und danach, wenn er sich wieder beruhigt, dann sagen wir alle so ein bisschen was. Auch das gehört ja zum Trainer dazu. Und am Ende wollen wir ja alle nur das eine, das ist der Erfolg.
Und wie ist das oder wie ist Julian so, wenn er sich so richtig auskotzt, Zitat Rudi Völler?
Ja, das ist dann wie bei jedem anderen Trainer auch, dass du dich natürlich ärgerst. Ja, du ärgerst dich natürlich über den einen oder anderen Spieler, über die Einstellung auch ein bisschen, dass er vielleicht auf den einen oder anderen Spieler gesetzt hatte, dass es vielleicht am Ende dann hätte nicht machen können oder sollen. Aber im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Am Ende hat er immer, und das ist halt das Schöne, das ist ja auch der Unterschied zu einer Vereinsmannschaft. Wenn du einen Spieler hast in einem Verein, ist es relativ schwierig, wenn du mit dem nicht mehr zufrieden bist. Du hast ihn halt auch das ganze Jahr, ne? Bevor er oder ein halbes Jahr Minimum, bevor er vielleicht wieder abgegeben werden kann. Als Nationaltrainer hast du immer eine wunderbare Situation, weil wenn du mit einem nicht zufrieden bist, kannst du ihn einfach nicht mehr einladen. Ne? Als Verein ist es ein bisschen schwieriger.
Aber es wird ja jetzt viel diskutiert. Julian sagt, ich habe den Anspruch, Weltmeister zu werden. Mut wird immer eingefordert bei uns.
Klar.
Dann sagst du es und dann wird dir hinterher, der Mut wird dann wieder zur Schlinge, die dir um den Hals gelegt wird nach solchen Spielen. Ist das ungerecht?
Ja, was heißt ungerecht? Es ist halt, ja, es ist schade eigentlich. Ne? Ich meine, einerseits, auch du oder deine Kollegen, die haben das eigentlich gerne, wenn du einen Trainer hast, der sehr fordernd ist und der auch dich Ziele setzt, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen zu weit weg sind. Na klar, im Moment sind sie sehr, sehr weit weg. Das weiß ja auch Julian. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es passiert. Klar, ich bin vielleicht ein etwas anderer Typ, bin da in solchen Dingen ein bisschen zurückhaltender. Aber jeder hat ja seine Art, das dann auszudrücken. Ich sag ja, ich freue mich ja. So ist er ja halt auch. Julian, deshalb, jetzt auch von nach dem Spiel gesagt, deshalb haben wir ihn ja alle auch so gerne, lieben wir ihn, weil er genauso ist, wie er ist. Dass er mit so einer Aussage, die vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber auch so fordernd ist. Und deshalb wollten ihn ja auch viele Vereine haben, gerade weil er so ist, wie er ist. Ich kann es mal wiederholen, da kann man gerne, die Bayern haben schlappe 25 Millionen für ihn bezahlt, nach einem Jahr entlassen. Und dann haben sie aber gemerkt, nach nochmal einem halben, dreiviertel Jahr, dass er doch wieder zurückgehört, dass sie ihn wieder zurückholen wollen. Aber Julian hat eine Art, die halt rhetorisch sehr stark, für der Mannschaft gut, aber auch gutes Training leitet, auch gute Ideen hat. Weil gerade weil er diese fordernde Art hat, ist er auch sehr begehrt. Und ich kann es nur wiederholen, wir sind natürlich beim DFB unglaublich glücklich, dass wir Julian haben.
Uli Hoeneß hat ja jetzt extra nochmal gesagt, das ist ja immer noch der Ehrenpräsident der Bayern mit riesengroßem Einfluss, das wissen wir alles, nicht gleich den Stab über ihm brechen. Und der Club hat es ja gemacht. Also das ist dann wieder so ein Unterschied zwischen Club, ja, und der Nationalmannschaft?
Ja, das ist der Unterschied. Aber das ist ja auch das, was dann auch Bayern trotzdem auch dann stark macht. Ne? Eigentlich im Grunde so ein bisschen auszudrücken, es war eigentlich ein Fehler, sich von ihm zu trennen. Und dann doch gemerkt, dass er dann sicherlich auch Fehler gemacht hat bei den Bayern. Ne? Ist ja auch klar. Aber trotzdem im Gesamtpaket natürlich ein Top-Trainer ist. Und eigentlich schade war, dass wir uns von ihm getrennt haben.
Dann wollten
wir
ihn dann
zurückholen. Ja. Und wir Gott sei Dank ihn dann behalten durften und konnten beim DFB. Und es ändert ja auch nichts. Und das ist ja das Wichtige auch bei uns. Unabhängig davon, dass wir jetzt sicherlich in den letzten Spielen nicht gut gespielt haben und auch eines ein oder nochmal verloren haben, dass er natürlich ein erstklassiger Trainer ist. Und das wird auch noch in den nächsten Jahren so sein. Also wir werden, klar, Weltmeistertitel kann man jetzt nicht versprechen. Das hat er ja auch nicht gemacht. Das war so ein bisschen seine Aussage, dass es werden möchte. Versprechen kann man ja sowas nicht. Und im Moment, klar, wenn man die Spanier spielen sieht, die ja im Moment so ihre Gegner nicht besiegen, sondern zerlegen oder zerstückeln, ne, das ist ja mal die Steigerung, ist es im Moment sehr, sehr weit weg. Aber trotzdem, und das ist, obwohl ich ja nicht der in solchen Dingen dann so extrem nach vorne breche, das habe ich auch in vielen Jahren auch vorher nicht gemacht, aber trotzdem bin ich immer noch von der Mannschaft überzeugt und vor allem, wenn wieder alle dabei sind, wenn wir dann bei der WM sind. Trotzdem glaube ich, dass die meisten nicht gerne gegen uns spielen, dass man uns erstmal schlagen muss. Das ist meine feste Überzeugung, dass wir immer eine gute Rolle spielen können. Und vor allen Dingen bei der WM. Wir haben jetzt zweimal ineinander bei der WM nach der Vorrunde ausgeschieden. Aber wir müssen uns das noch qualifizieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen werden und dann werden wir auch eine gute WM spielen.
Ich musste nach der großen Kritik, Blamage, historisch schlecht, ja. Deutschland abgemeldet gegen Fußballzwerg und so weiter, muss ich so ein bisschen an 2003 denken, 0-0 gegen Island. Mhm. Da hast du dir mal richtig Luft gemacht. Hast du so einen Moment dann auch mal im Kopf?
Ja, nein, man muss ja dann...
Weil du ja weißt, was kommt. Ja. Ne? Also zwischen Ole Ole und Oje Oje, es sind ja manchmal 90 Minuten.
Ne? Ich weiß, ja. Ich habe das ja auch alles durchgemacht. Bin dann auch, wir alle, die Mannschaft, auch ich natürlich dann auch, durch die WM 2002 Vizeweltmeister geworden sind, ein bisschen auf Händen getragen. Und dann klar, dann kommt danach kommt so ein bisschen Ernüchterung, dann kommen dann die schlechten Spiele. Klar, und ich sage mal gerne, man wird ja, auch wenn es übertrieben ist, wenn man wenn man übertriebenerweise kritisiert wird, das hat ja keiner gerne. Aber wenn man übertriebenerweise gelobt wird, dann beschwert man sich natürlich nicht. Aber deshalb, das war aber auch so ein bisschen meine Stärke schon früher, dass ich mit beiden Dingen eigentlich gut umgehen kann, obwohl das Zweite, sag mal, kritisiert zu werden, sicherlich für jeden immer nicht ganz so schön ist. Aber auch wie gesagt, da muss man mit leben, das gehört zum Job dazu.
Hast du das Gefühl, dass die Leute, also es ist natürlich schwer für alle im Moment, aus unterschiedlichen Gründen, wie die Welt im Moment ist die Ungeduld dann noch schneller da als in besseren Zeiten, also bei den Menschen, die Fußball schauen? Ist die Zündschnur kürzer?
Kann sein, aber ich glaube, das gab es schon immer. Also das war diese Maßstäbe oder diese Erwartungshaltung, die wir natürlich an unserer Nationalmannschaft haben, die war eigentlich immer hoch. Selbst in Phasen, wo vielleicht dann nicht mehr die ganz großen Topspieler da waren, auch in der Vergangenheit. Das liegt natürlich auch ein bisschen an unserer Geschichte. Ja, wir waren ja bis 2018, da waren wir ja bei den Weltmeisterschaften, bei denen wir dabei waren, sind wir immer mindestens bis ins Viertelfinale gekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Vor 40, 50 Jahre lang immer bis ins Viertelfinale, 2018 nach der Vorrunde ausgeschieden, dann 2022 nach der Vorrunde ausgeschieden. Das sind wir eigentlich nicht mehr gewohnt. Und dann ist natürlich auch dann das Geschrei groß. Aber das ist bei einem Fußballland, das ist ja ähnlich wie in Brasilien oder in Italien, England, Spanien, ist das ja ähnlich.
Italien hat es auch nicht leicht.
Naja, also. Italien, genau, auch die sind vielleicht sogar noch ein bisschen komplizierter als wir, jetzt in der Qualifikation. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die passieren, sollte nicht. Aber da muss man dann seine Konsequenzen, seine Schlüsse draus ziehen. Das wird auch so sein jetzt bei der nächsten Länderspielabstellung, wer dann dabei sein wird. Und dann, klar, werden wir es besser machen.
Ist Julian ungeduldig?
Ja, welcher Trainer ist nicht ungeduldig? Man will ja immer das ist auch noch der Unterschied zu einem Vereinstrainer. Du hast halt auch nicht so viele Trainingszeiten, du hast nicht so viele Spieler, das ist ja alles immer überschaubar und willst natürlich trotzdem den größtmöglichen Erfolg sehen, nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt. Und wenn das nicht gleich klappt, klar, dann kann man ja vieles erklären und vor der Mannschaft dann erzählen, aber wenn es dann nicht so umgesetzt wird, das ist ja dann auch leider Sport und sind dann doch alles auch nur Menschen. Na, das sieht man ja auch, ich finde immer, so jetzt selbst so Spieler, die schon, wenn wir junge Spieler dabei gehabt, aber auch schon einige Erfahrene, die ob jetzt von Real Madrid oder von Bayern München, die sicherlich im Laufe der Jahre schon viel erreicht haben, Champions League gewonnen haben, aber die haben auch nochmal die Wucht jetzt gesehen, was das bedeutet, für eine Nationalmannschaft zu spielen, dass dann dieser Druck, den hast du dann selbst bei Real Madrid oder bei Bayern München nicht, wenn du in so eine Qualifikation startest, verlierst, auch die Art und Weise war schlecht, diesen Druck zu spüren, auch der Spieler selbst. Ich weiß, ich habe das damals auch erlebt, auch wenn wir, sag mal Lothar nicht, wenn wir oft zusammen sind oder mit anderen Spielern aus der 90er-Mannschaft, klar, da wird ja dann auch immer, wenn du dann abends beim Glas Bier zusammensitzt, da wird dir von früher erzählt, da wird ja dann auch oft gelogen, wie bombisch das früher alles war. Aber wir hatten natürlich auch unsere Spiele, die dann oftmals eine Katastrophe waren. Einziger Unterschied war vielleicht dann, wir haben es am Ende irgendwie dann trotzdem hingekriegt und haben dann knapp gegen den Kleinen gewonnen, auch wenn es dann total beschissen war. Das war vielleicht im Moment so ein bisschen der kleine Unterschied.
Aber weil du es gerade ansprichst, ist die Qualität so wie 90 oder 2014? ziehst du da Parallelen und denkst manchmal auch, okay, 2014 sind Weltmeister geworden mit den und den und den Spielern. Also es war natürlich, keine Ahnung, mit Schweinsteiger und Neuer und hin und her. Oder 90 jetzt mit dir und Lothar und Andi Brehme und keine Ahnung. Also das waren ja wirklich tolle Mannschaften. Ist das heute so?
Ja, das ist, sag mal, jetzt, bevor man keine Titel gewonnen hat, das ist schwierig zu sagen. Das wurde ja damals auch dann erst immer danach, wird dann über diese Spiele dann in der Form gesprochen. Klar, wir haben natürlich auch ob jetzt Kai Havertz, Musiala, Florian Wirtz, das natürlich unsere Sternchen sind jetzt in so einer Mannschaft mit ein paar anderen noch dazu. Die müssen natürlich funktionieren, darf noch nicht ausfallen. Aber ich finde, man muss dann immer erstmal warten, wie es dann auch funktioniert. Ich kann es nur wiederholen, wir sind am Ende des Tages trotzdem eine Mannschaft, die schwer zu bespiegeln sein wird, wenn wir dann bei der WM sind.
Es gibt ja viele, zum Beispiel Freunde, die haben mal geschrieben, als Julian dann anfing, beeindruckende Risikobereitschaft. Finde ich auch. Muss man das so ein bisschen in so eine Leitplanke setzen, so eine Risikobereitschaft auf so einer Position, dass man sagt, okay, wenn man jetzt sagt, Kimmich auf jeden Fall im Mittelfeld und sieht dann, dass hinten rechts vielleicht doch im Moment eine Vakanz ist, die man so nicht schließen kann, muss man das eher abwägen?
Die Qualifikationsspiele, die hatten wir jetzt logischerweise vor der Europameisterschaft nicht, da konnte man ein bisschen mehr ausprobieren, aber auch da war ja immer die, ich will sagen, die Kritik oder der Vorschlag, ja, die Mannschaft muss sich einspielen, aber trotzdem muss man ja dem Trainer die Freiheit geben, auch mal Dinge auszuprobieren, auch wenn es Qualifikationsspiele sind. Am Ende wirst du sowieso immer ein bisschen, auch während einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wirst du sowieso nie mit der Elf spielen. Es kommt ganz selten vor, dass du dann mit deiner Elf aufläufst, die du schon seit längerem im Kopf hast. Es wird immer Veränderungen geben aus Verletzungsgründen. Das wird immer so sein. Du wirst immer einen Schwund haben mit Verletzungen, Fitnessprobleme und auch der eine oder andere ist mal nicht in Form oder auch taktische Dinge verändern. Und deshalb muss man jedem Trainer das auch offen lassen. Ich weiß, die Kritik ist immer da. Da muss ich doch einspielen. Wir müssen auf der Position muss der immer spielen. Das sehe ich eigentlich nicht so. Klar, man muss jetzt nicht jedes Spiel, außer jetzt, da war es halt vonnöten jetzt zwischen den zwei Spielen jetzt, dass da mal fünf raus sind und fünf Reue rein. Aber dass das ein bisschen gewechselt wird, auch in solchen Spielen, das ist normal. Dafür sind ja auch die anderen Spieler dabei, sonst brauchst du ja gar nicht einladen. Du weißt genau, auch die hinten dran sind, dass die ihre Qualitäten haben, dass die ihre Leistung gebracht haben in den diversen Ligen in Europa, die dann bei uns dabei sind. Und das hat sich auch gezeigt. Also ich finde, da haben jetzt auch im zweiten Spiel gegen die Nordirren waren einige dabei, die man so nicht auf der Rechnung hatte, dass die vielleicht mal von Anfang an spielen, ob jetzt Waldemar Anton oder Robin Koch hinten ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben. Oder selbst Maxi Bayer, der ja so mal völlig perplex war, dass er mal doch wieder dabei war jetzt. Und dann spielt er sogar noch direkt, oder auch Amiri, der dann noch reinkam, Nadim. Das sind ja im Grunde schöne Geschichten.
Mhm. Absolut. Und wie machst du das als Bundestrainer und jetzt auch auf deiner Position, dass du nach so 0-2 sagst, okay, ich muss jetzt wirklich kritisieren, es nicht schön reden, trotzdem wieder Mut machen und sagen, pass auf, wir sind eine gute Fußballmannschaft, wir werden das nächste Spiel gewinnen, weil wir es auch gewinnen müssen, ist ja völlig klar, dass du immer diesen Draht hast zwischen Trainerteam, dir, der Mannschaft, wie bleibt der immer on sozusagen?
Ja, ich kann ja meine Position auch gut einschätzen. Gerade weil ich ja das in einem Verein viele Jahre gemacht habe, klar kann man nicht vergleichen. Da gehört natürlich auch noch Spieler-Scouting und Abgänge, Zugänge dazu, Trainer holen, mit den vielen Dingen besprechen. Das ist ja jetzt bei einem Verband natürlich was anderes. Du hast halt die Spieler dann, die einen deutschen Pass haben, die kannst du einladen oder auch nicht. Nein, wichtig ist dann gerade in solchen schwierigen Fällen, dass ich dann beobachte und wenn ich das Gefühl habe, ob jetzt mit dem Trainer, mit dem Cheftrainer, mit dem Bundestrainer oder mit den Co-Trainern oder mit dem einen oder anderen Spieler, die auch mal zur Seite zu nehmen und dann mit dem ein paar Dinge zu besprechen, dann mache ich das natürlich. Ist doch klar. Das Gefühl muss man natürlich habe ich im Laufe der Jahre, glaube ich, schon so ein bisschen entwickelt, wann da der richtige Zeitpunkt ist, ohne den Bundestrainer jetzt in die Seite zu fahren, eigentlich mehr so als Helfer, als Unterstützer. Ohne jetzt auch mit ihm mich jetzt groß abzusprechen, das glaube ich, das habe ich da mit meinen Erfahrungen, kriege ich das ja schon hin, obwohl ich eigentlich lieber hätte, wenn ich gemütlich oben auf der Tribüne die schönen Spiele kannst du nur wiederholen, bei der EM und vor allem auch nach der EM, das geht mir so ein bisschen unter, man vergisst immer schnell, ich weiß, es ist Fußball, ist dann trotzdem dann auch schnelllebig, es geht immer nur, zählt immer nur das aktuelle Spiel oder das nächste. Wir hatten ja wirklich, glaube ich, mal im letzten Jahr 15 Spiele, haben wir einmal verloren gegen Spanier. Das war eine Serie, die war ja nicht per Zufall. Das haben wir uns ja auch verdient. Klar, im Moment läuft es halt ein bisschen andersrum, wo wir jetzt gewonnen haben. Auch da konnte man ja sehen, es war sicherlich nicht eine tolle Leistung. Klar, die zweite Halbzeit, halbe Stunde, die war so, wie wir uns das alle vorstellen. Und da müssen wir drauf aufbauen, klar.
Gut gewechselt?
Ja.
Ja. Viel Input gegeben, die reingekommen sind. Ist das auch eine Erkenntnis, dass vielleicht gerade die jetzt nicht so im Fokus stehen, das Spiel so gedreht haben dann? Also nicht so in die erste Elf gedacht werden von vielen.
Ja, weil war vielleicht auch ein bisschen so, dass die dann reinkamen, natürlich dann auch nicht viel zu verlieren hatten. Ne? Die haben dann, war vielleicht ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, konnten mit dem Druck ein bisschen besser umgehen. Ich habe es ja vorhin schon gerade gesagt, auch gestandene Spieler merken dann auch selbst nach so einem ersten Spiel, was es für eine Druckwelle dann auch ist, wenn man mit der Nationalmannschaft dann so schon ein bisschen an die Wand genagelt wird. Das kann nicht jeder. Das muss dann auch der Trainer, muss das ein bisschen rausfiltern. Wer kann dann mit solchen Belastungen dann umgehen? Und klar, deshalb waren auch die Veränderungen gut. Und vor allem, was ja nochmal, und das ist ja auch immer dann ein wichtiges Thema, dass man auch dann die Wechsel, dass die dann auch stimmen. Und die waren ja wirklich dann auch während des Spiels, was dann reinkam, klar. Allein die Tatsache, dass Nadim dann noch das Tor gemacht hat und dann und noch kleine wunderbare Maxi Bayer mit seiner Geschwindigkeit vorne ein bisschen rumgewieselt ist, das war schon gut.
Wir haben halt keinen Rudi Völler im Moment vorne, ne? So einen richtigen Mittelstürmer.
Ja, das ist ja schon ist halt mit der Zeitgeist, das gibt's halt schon seit vielen Jahren nicht mehr in der klassischen Form. Das haben andere Verbände haben eigentlich auch dieses Problem, dass es nicht mehr diesen klassischen.
Aber du musst das doch schade finden gerade.
Ja, aber ich war ja auch nie, wenn ich ehrlich bin, ich war ja auch nicht dieser klassische Mittelstürmer wie vielleicht Horst Rubesch oder Klaus Fischer oder auch Oliver Bierhoff, diese klassischen Neuner. War auch Jürgen Klinsmann nicht. Wir haben ja beide vorne, wenn wir beide zusammengespielt haben, oder Kalle Riedler war noch so ein typischer kopfballstarker Mittelstürmer, aber Klinsi und ich, wir waren ja auch mehr, wir haben uns gut ergänzt. Jürgen Wasilich dann, der unglaublich kopfballstark, schnell war, unglaublich viel laufen konnte vorne. Ich war sicherlich mehr so ein bisschen der Vorbereiter, der Dribbler, der gar nicht so sehr immer vorne drin sein wollte, mehr über rechts oder links kam, das war auch so ein bisschen mein Spiel. Also ich war selbst ja gar nicht so der klassische Mittelstürmer. Die Zeiten haben sich, das ist der Zeitgeist, die Zeiten haben sich geändert, die gibt's in der Form nicht mehr so, aber ist auch nicht schlimm. Da gibt's halt andere Spieler und das ist ja auch das Schöne. Also ich meine, es ist ja dann trotzdem immer ein Genuss, kannst du mir wiederholen, wenn du jetzt auch Florian Wirtz, der ja sicherlich jetzt in Liverpool noch nicht so richtig angekommen ist, aber trotzdem ich ihn ja verfolgt habe über die letzten Jahre, weil wir ihn ja in Leverkusen hatten, als ganz jungen Spieler und dann auch jetzt wieder in den Trainingseinheiten oder auch jetzt nicht nur durch das Freistoßtor, die Art und Weise, selbst wenn er Fehler macht, na, das ist ja ähnlich wie bei Musiala auch, selbst wenn die dann Fehler machen und bleiben bei hängen im Dribbling, da darfst du, so Spieler darfst du, die darfst du gar nicht kritisieren, wenn die zwei, dreimal hängen bleiben. Das ist ja letztendlich das Wichtige im Fußball, wird immer sein, bei allen taktischen Zwängen und Matchplan der diversen Trainer, am Ende gerade gegen Gegner, die natürlich auch sehr, und das kann ja jeder mittlerweile, sich gut verteidigen, robust sind. Und da musst du Lücken finden und nur mit Kombination geht das natürlich nicht. Du brauchst am Ende des Tages, brauchst du immer 1-gegen-1 Spieler. Am liebsten mit Geschwindigkeit, aber du musst halt Spieler haben, die natürlich dann auch zündende Ideen haben und natürlich auch im 1-zu-1 sich durchsetzen. Und das ist ja dann auch eine Gabe, die haben halt auch nur wenige in der Welt. Das ist dann Florian so und dann ist auch bei Musiala so oder bei Jamal hier von Barcelona und noch der einige andere. Das sind die wichtigen, das sind Spieler, denen muss man zuarbeiten. Die müssen in der Mannschaft eine gewisse Stellung haben, dass sie genau das tun, was ich gerade gesagt habe.
Vielleicht ist es gegen eine spielerisch starke Mannschaft, wie jetzt Spanien oder England oder Italien, einfacher.
Sicherlich. Klar, das tut, wenn ich habe jetzt das Spiel der Türken gegen die Spanier nicht gesehen. Wahrscheinlich haben die Türken versucht, vorne richtig mitzuspielen, dann sind die Räume natürlich da für die Spanier. Ich weiß es nicht, aber das ist klar. Deswegen haben wir, die Spanier haben so ein bisschen mehr oder weniger das Spiel auch gegen uns gemacht, aber wir waren auch immer gefährlich auf Augenhöhe bei der EM. Ich will gar nicht sehr immer nur auf das eine Spiel jetzt ausgehen, ne? Wir müssen ja, das muss man ja auch abhaken irgendwann. Aber wir können das. Wir können beides. Wir können auch gegen Mannschaften spielen. Es wird ja jetzt auch die nächsten vier Spiele so sein. Wir werden ja in den Qualifikationen spielen, wenn wir immer Spielanteile haben, viel mehr als der Gegner. Auch jetzt gegen Luxemburg zu Hause, auch dann in Nordirland. Und dann musst du gucken, dass du dich gegen die Gegner durchsetzt, mit unseren fußballerischen Mitteln, natürlich auch immer gepaart, dann auch trotzdem höllisch wach in den Zweikämpfen. Natürlich, alles kann man nicht vermeiden. Das hat man jetzt gesehen gegen die Nordiren in der ersten Halbzeit. Die hatten einen Torschuss oder zwei. Und dann, dass die bei Standards dann gut sind und da gefährlich sind bei hohen Bällen, das haben sie leider dann unter Beweis gestellt. Und so kannst du natürlich immer ein Tor kassieren.
Aber gerade in der Defensive habe ich auch gedacht, boah, Donnerwetter, warum ist das jetzt so? Gute Spieler, die es gar nicht in den 90 Minuten irgendwie auf den Platz kriegen. Ist es da eine Kopfsache? Es wurde ja viel über Emotionen gesprochen, also die du da reinlegen musst. Das hat Julian ja selber angesprochen. Was fehlt dann so einer Defensive vor allem?
Ja, nicht nur in der Defensive. Defensive fängt ja nicht nur, ich sehe ja nicht nur hinten in der Verteidigung, sondern auch schon vorne. Das ist wirklich, ist das eine Kopfsache auch. Ja, und dann spürt man ja ein paar Dinge schon zu Beginn des Spiels. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei dem Spiel in Bratislava, in der Slowakei jetzt, du hattest ja schon nach 10 Minuten das Gefühl, es wird schwierig heute, ne, weil wir einfach gegen einen Gegner, der sicherlich zu Beginn des Spiels erstmal einen riesengroßen Respekt hatte vor unserer Mannschaft, aber der nach 10 Minuten weg war, weil die gemerkt haben, oh, die sind ja hier, einige von denen sind ja viel zu weit weg vom Gegner, wir kommen ja gar nicht richtig in die Zweikämpfe rein und nach vorne sind wir auch ein bisschen zu behäbig. Machst du den Gegner, das wird sich im Fußball nicht ändern. Das war vor 50 Jahren so, ist heute noch so. Wenn du den Gegner dann irgendwann das Gefühl gibst, sie können das Spiel heute nicht nur unentschieden spielen, sondern auch gewinnen und machst den Gegner stark, dann wird es natürlich schwer und so war es dann auch.
Aber weil du gesagt hast, du nimmst ja mal den einen oder anderen Spieler zur Seite, nimmst du da mal so einen Antonio Rüdiger und sagst, Mensch, was war los, kann ich dich irgendwie unterstützen?
Ja, es haben wenige bei den erfahrenen Spielern, die können ja damit, die sind ja auch selbstkritisch schon in der Kabine, hat der Toni ja was gesagt und dann auch der eine oder andere. Es sind ja mehr dann noch die Spieler, die natürlich noch nicht so lange dabei sind und dann auch vielleicht schon noch in ihrem Club ein bisschen mit sich hadern. Ich weiß ja, klar habe ich dann auch so vielleicht einen kleinen Vorteil, weil ich früher, ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, klar, wird dann am Stammtisch wird immer erzählt, früher haben wir nie schlecht gespielt. Ne? Früher war ja alles super, aber es war ja nicht so. Wir hatten ja früher auch solche Spiele. Ne? Nur da wird es dann immer schnell vergessen. Aber dass ihm das Gefühl geben, dass sowas natürlich auch passieren kann und passieren darf, dass dann auch die Kritik, die dann natürlich auf uns eintrifft, die dann ein bisschen sehr windig sein kann. Aber es kommt auch immer das nächste Spiel. Und das ist ja dann auch gekommen, Gott sei Dank. Auch und die Einstellung war ja dann auch top. Klar, trotzdem, man hat schon gemerkt, an dieser Rucksack, der dann auch war, Bundesliga ist ja super gelaufen, machst gleich ein Tor, ein schönes Tor, wir führen 1-0.
Dann steht es auf einmal 1-1.
Dann steht es auf einmal 1-1. Das sind ja Dinge auch, genau. Und das hat dann Julian auch gut gemacht in der Halbzeit. Ich war ja auch kurz unten, dass er dann auch den Spielern das Gefühl hat, weil sowas passiert im Fußball. Na, dass du dann, was ist passiert? Nichts. Die haben ein Tor gemacht. 1-1. Gibt doch keinen Grund, dass du jetzt.
Also, ihr seid immer positiv.
Ja, positiv. Ja. Muss trotzdem positiv sein. Wir werden das Spiel gewinnen, wir werden die unter Druck setzen jetzt weiterhin. Wird gleich ein paar Wechsel geben, jeder hängt sich rein und dann einfach so weiterspielen und du musst dann klar ein bisschen mutiger sein und das haben wir dann gemacht und dann haben wir auch, muss man dann auch korrekterweise sagen, bei aller Kritik, die ja richtig war jetzt nach den beiden Spielen, aber wir haben das zweite Spiel ja total verdient gewonnen.
Und so ein Antonio Rüdiger kommt dann nach dem 0-2 in die Kabine und sagt direkt, sorry, das war nicht mein Tag, oder wie geht das dann?
Ja, da bin ich jetzt von den Worten, das gehört ja auch nicht jetzt hierher, dass ich jetzt irgendwas wiederhole, aber alle kritisch, alle selbstkritisch. Ja. Toni auch an erster Stelle, das ist ja auch sein Anspruch, wenn er dann nicht so gut spielt, aber die anderen natürlich auch. Da wird jetzt nicht auf die anderen geschimpft oder auf Spieler, die vielleicht jetzt das erste Mal dabei waren oder ein bisschen jünger sind. Das ist immer das Kollektiv, das dann versagt hat. Und so sehen das auch die Spieler. Da gibt's keine Schuldzuweisung.
Kannst du dich erinnern, dass du oder die Mannschaft mal ausgepfiffen wurdet zu deiner aktiven Zeit? Also ich denke jetzt über Florian Wirtz nach oder Woltemade und Julian Nagelsmann hat es auch gesagt, die Pfiffe helfen natürlich nicht. Also die bringen ja die Mannschaft nicht weiter. Ja. Logischerweise, trotzdem muss die Mannschaft ja damit umgehen. Also wo ist dann so der richtige Weg, ne, damit umzugehen?
Ja, ich will so differenziert sein, dass ja mal zur Halbzeit, wenn du dann 1-1 spielst, wir waren ein bisschen verunsichert, nach dem Fall ja mit dem ersten Spiel noch in, weil das hing ja gar nicht so sehr an der ersten Halbzeit gegen Nordirland, sondern das war ja noch die Slowakei im Grunde. Ja, ja. Dass da dann zur Halbzeit mal der eine oder andere pfeift, das sehe ich jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Was ich schlecht fand, so ein Spieler wie Nick Woldemar, der dann bei der Auswechslung, wenn der dann ausgepfiffen wird, das finde ich nicht richtig. Das ist klar, Ende. Wieder dein Stadion kommt, deine Eintrittskarte kann das machen, aber das ist der falsche Weg. Dann ziehst du einen Spieler noch mehr runter, der nimmt das mit und das hat er auch nicht verdient. Na klar, weiß der genau, dass er sich auch jetzt keine guten Spiele gemacht hat, aber bei Nick Woldemar, da muss man ja auch sehen, das ist ja einfach das Gesamtpaket, was ihn natürlich, ich will nicht sagen runterzieht, was ja belastet. Ja, diese große Summe, für die er jetzt gewechselt ist, das ganze Theater um seinen Abgang beim VfB, ob er zu den Bayern geht oder jetzt ist er nach Newcastle gegangen, das spielt ja alles noch so ein bisschen rein. Vor die Monate davor, ob in der U21, auch beim VfB Stuttgart in der Rückrunde, ist ihm alles so ein bisschen zugeflogen. Alles hat funktioniert oder fast alles. Und das ist aber auch nicht das Leben. Das Leben, das richtige Fußballerleben, wie im richtigen Leben auch, ist halt nicht immer so. Da wird es auch Rückschläge geben. Das wird er jetzt mitnehmen und es geht dann weiter. Der wird sich weiterbilden, weiter verbessern. Nicht nur sein Englisch in Newcastle, dass es da ein bisschen robuster zur Sache geht, hat er schon gemerkt jetzt gegen die Nordiren. Aber auch für ihn selbst. Und das ist ja auch das Schöne, dass er weiß, das habe ich ja schon einige Male gesagt, das weiß er auch von mir, es gibt ja ein paar Dinge, wo er selbst noch dran arbeiten kann. Das geht ja im Grunde für alle Spieler, aber auch für ihn. Dass er ein wunderbarer Kicker ist, das weiß er, wie er den Ball abschirmt, wie er technisch seine Mitspieler mitnimmt, dass er auch nicht dieser klassische Torjäger ist, das weiß man ja auch.
Hat ja auch weit vorne gespielt, was er eigentlich nicht macht.
Genau. Ne? Kann er auch, kann er beides und dann, aber was er definitiv hat er leider in der Jugend nicht gelernt. Ich sage mal, der liebe Gott hat ihm ja die Wiege gelegt. Das weiß ich ja von meinem alten Trainer und Mentor Otto Rehagel. 1,90 Meter kannst du nicht lernen. Er ist ja noch größer.
1,98.
Genau. Er hat ja grundsätzlich dann immer einen kleinen Vorteil, auch im Strafraum, beim Kopfball. Aber du musst natürlich auch dann das Kopfballspiel dann auch können und lieben vor allen Dingen. Und dann auch da hingehen, wo die Bälle auch hinkommen und wehtun, aber auch dann auch technisch auch dann so köpfen, wie es geht und das ist nicht nur meine Philosophie, die habe ich auch nicht erfunden, aber es ist meine feste Überzeugung, weil ich nach diesen Dingen auch immer gelebt habe, schon als Spieler. Klar, der liebe Gott gibt da gewisse Fähigkeiten mit, ein Talent, das man hat, da muss man dann auch sich weiter verbessern und mit dem Talent umgehen. Aber es gibt natürlich auch grundsätzliche Dinge, die hat man nicht und Geschwindigkeit kann man nicht lernen. Die hast du oder hast du nicht. Also du wirst aus einem langsam keinen schnellen Spieler machen. Das gibt sich. Selbst wenn irgendein Fitnesstrainer das mal erzählt bei einer Bewerbung, das ist dann eine Lüge. Aber du kannst alle anderen Dinge im Sport, im Fußball, außer Geschwindigkeit, kannst du im Laufe einer Profikarriere, nicht nur in jungen Jahren, selbst wenn du in jungen Jahren da ein bisschen geschludert hast, du kannst es immer noch dazu lernen. Technik, man kann sich verbessern in der Technik, definitiv durch Training, durch Üben. Und natürlich auch, man kann in der Fitness, vor allem auch im Körperliche, kann ein bisschen zulegen. Das wird er auch tun müssen in der Premier League. Und auch das Kopfballspiel. Das sind Dinge, der ist noch so jung, das kann man definitiv durch Training, durch Trainingseinheiten, kann man das verbessern. Und ich meine, Uwe Seeler, die meisten erinnern sich noch an ihn, der unser aller Vorbild war, auch Gerd Müller, die waren ja klein. Im Vergleich zu denen, nicht nur zu Woldemar oder zu uns, die wieder nachkommen, die waren ja richtig klein, aber waren überragende Kopfballspieler. Ich weiß noch, Uwe Seeler, der stand ja in der Luft. Na, du hast das Gefühl, der kommt ja nie runter. Oder Kalle Riedler auch. Aber ich habe ja, glaube ich, in meinem Leben keinen besseren Kopfballspieler gesehen als Kalle Riedler. Das war ja unfassbar.
Champions League-Finale.
Ja, nicht nur da, aber auch wie in der Luft standen. Du hast das Gefühl, die kommen ja gar nicht runter. Und das gilt auch für Nick. Das wird eine Qualität sein. Da muss er dran arbeiten. Also du musst ja nicht mehr so, wie Hermann Gerling immer sagt, ich bin ja auch noch im Kofferpendel aufgewachsen. Das gibt's ja heute in der Form nicht mehr, aber es reicht ja, wenn man nach dem Training dem einen oder anderen jungen Spieler, das habe ich früher auch gemacht, ob jetzt von rechts oder von links, dem sagt, pass auf, du flankst jetzt nochmal 20 Mal von rechts und 20 Mal von links und ich köpfe die Dinger raus, auch wenn ich danach ab und zu mal, dann, wenn die Stirn dann ein bisschen gereizt war, dann auch wenn die ein bisschen gebrannt hat danach. Aber das kann man schon machen. Das ist wichtig.
Julian Nagelsmann war ja mal bei mir zu Gast. Da hat er gesagt, klar hat er mit Nick Woltemade auch gesprochen über einen möglichen Wechsel, auch zu den Bayern. Er hat gesagt, wichtig ist natürlich für meine Spieler, also jetzt auch für meinen Kader, dass die Spielpraxis haben. Ja. Die müssen spielen vor der WM. Die können jetzt nicht irgendwie auf der Bank sitzen oder häufig auf der Bank sitzen und nochmal 10 Minuten am Ende spielen. Das reicht natürlich dann für einen Spieler nicht, der mit zu einer Weltmeisterschaft fahren will. Hast du mit Nick Woltemade auch gesprochen vor dem Wechsel oder im Rahmen des Wechsels?
Nee, ich war bei der U21, haben wir uns ja ab und zu, oder war ich ja auch bei den Spielen, haben wir uns schon mal unterhalten, aber das sind ja sehr persönliche Dinge. Genau, ob das jetzt, aber man hatte schon das Gefühl, er wollte dann gerne weg. Ja, das muss man akzeptieren. Klar, am Ende ist dann die Anfragen, die er hatte, die musst du dann abwägen. Klar, da gibt es ja dann mit seinem Berater, mit seiner Familie, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ich glaube schon, jetzt in Newcastle wird er schon viele Einsatzzeiten haben. Ich bin ja auch, glaube ich, international. Wenn du, wow, gibt's ja keinen Grund, dass er jetzt nicht zu seinen Einsatzzeiten kommt. Vielleicht sogar ein Tick mehr als bei den Bayern. Aber auch bei den Bayern hätte er wahrscheinlich ein bisschen der Backup für Harry Kane oder hätte gerade, weil wir vorhin besprochen, er kann ja auch dahinter spielen. Der hätte auch viele Spiele gemacht. Da bin ich dafür überzeugt. Aber klar, für ihn gilt, ein paar Dinge musste er natürlich noch, bei allem Talent, da ist noch mehr drin. Und das ist ja das Schöne. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, sage ich, da ist nicht mehr drin, das wird nicht mehr gehen, dann wäre das ja schade. Aber gerade weil er in sich ein paar Dinge noch verbessern kann, werden wir noch viel Spaß an ihm haben.
Kommen wir gleich auch noch kurz zu diesem, Uli Hoeneß sagt, Monopoly, was da gerade wieder abgelaufen ist, was die Premier League alles ausgegeben hat, an Geld für Spieler. Lass uns noch mal kurz bei der Nationalmannschaft bleiben. Also Qualität und Einsatzbereitschaft. Da hat Julian gesagt, okay, also er hat es auch nicht so ganz ernst gemeint, aber es ging ja so ein bisschen in die Richtung, es gibt viele gute Spieler, aber gut muss halt auch mit Einsatzbereitschaft und Emotionalität einhergehen. Siehst du das auch so? Also dein Zitat war, glaube ich, geh nicht zu 100% in jeder Aktion wie im Verein. Das ist halt dann auch mal so bei solchen Spielen. Wie kriegt man das zusammen sozusagen?
Ja, weil das liegt ja an dem Wettbewerb. Es ist ja in der Bundesliga ein bisschen anders. Klar, wenn du mal ein Bundesligaspiel verlierst, dann geht's ja trotzdem weiter. Hast du dann 2, 3 Punkte zu wenig oder 1 Punkt zu wenig, aber kannst es ja wieder ausbügeln. Du kannst es nicht ausbügeln im DFB-Pokal und dann in der K.O.-Runde in der Champions League oder der Europa League. Da bist du natürlich mit schwachen Leistungen oder ein paar Prozent zu wenig, bist halt draußen aus dem Wettbewerb. Und wir haben ja in der Nationalmannschaft, ob jetzt WM oder EM oder die Quali-Spiele, da hast du halt permanent diesen K.O.-Modus. Du musst wissen, in der Qualifikation, klar, einen furchtbaren Ausrutscher haben wir jetzt gehabt, aber wir können es aus eigener Kraft schaffen. Zweiter Ausrutscher ist schon, wird schon schwer. Ne? Das muss man wissen, dass du diese Ausrutscher, die dürfen eigentlich nicht passieren in der Nationalmannschaft, sonst bist du halt gleich weg vom Fenster. Und das muss man immer wieder ins Gewissen reintun.
Wie weit sind wir weg von Spanien?
Ja, gut, nach dem Final Four und jetzt nach den beiden Spielen die wir abgeliefert haben und vor allem auch die Spanier abgeliefert haben. Im Moment sind wir natürlich nicht auf dem Niveau, das wir vor einem Jahr hatten, gegen die. Und, da waren wir sehr nah dran an den Spaniern. Klar, auch wenn es unglücklich war am Ende muss man sagen, doch die paar Punkte und ein paar Prozent waren sie dann auch besser in dem Spiel und sind ja auch dann verdient Europameister geworden, aber wir waren ja ganz nah dran. Und das macht mich eigentlich immer optimistisch, dass wir sagen, wir sind, klar, ein paar Spieler sind jetzt nicht, Spieler von uns sind nicht mehr dabei, aber die wir haben, wenn alle dabei sind, können wir denen auch wehtun. Mhm. Klar, im Moment, muss man jetzt nicht unbedingt sich mit Spanien messen, weil das war jetzt auch in so einer Situation auch unangemessen, weil wir einfach, dafür haben wir jetzt nicht gut genug gespielt, aber ich weiß, dass die Spanier auch bei aller Qualität, die haben, und man sieht die ja gerne spielen, ist doch klar. Und da sind wir im Moment sehr weit weg. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir wieder sehr, sehr nah rankommen können.
Was sagst du denn, was wir schaffen sollen bei der Weltmeisterschaft,
Rudi? Ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, wir müssen jetzt unbedingt den Titel erreichen oder den die Platzierung oder mindestens bis ins Halbfinale. Weil ich ja gerade, ob jetzt als Spieler über viele Jahre, ich war ja bei 4 Weltmeisterschaften, 3 als Spieler, meine 4. dann als Teamchef.
Was war schöner?
Ja, eigentlich im Grunde immer als Spieler, klar. Generell immer als Fußballer ist es schöner. Aber ich war ja bei 4 Weltmeisterschaften dabei, war 3-mal im Finale, einmal auch gewonnen, 90. Und klar, man denkt ja immer früher, hast du das alles verdient, aber wir waren ja auch immer kurz davor, es auch nicht zu erreichen. Also es ist nicht so, dass du immer dann da durchmarschiert bist und werden immer, ich glaube auch, selbst unsere 90er-Mannschaft, haben ja unglaublich verdient dann auch den Titel gewonnen in Italien, aber wir waren ja nur ein paar Minuten vorweg. Ich war in Köln, weiß ich noch, als Iker Hässler uns das 2-1 erzielt hat gegen Wales, kurz vor Schluss. Ja, warst im Stadion. Warst ein junger Kerl, ne?
Ja, ganz jung.
Mit einem Deutschlandfähnchen da so wahrscheinlich.
Aus. Ja.
Ja, so muss es auch sein. Und dann, ja, wenn der Icke das Tor nicht macht, dann wären wir gar nicht dabei gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war auf Messerschneide. Und das ist ja oftmals auch bei mehreren Weltmeisterschaften so, dass das nicht immer alles so top funktioniert.
2014 ja auch, ne?
Also 2014 auch.
Algerien.
Im Achtelfinale, genau, gegen die Algerier. Hätte es uns auch erwischen können. Da musst du halt dann auch, klar, oder auch, ich sag immer, in Argentinien jetzt, bei der letzten WM, wenn in Argentinien nach dem ersten Gruppenspiel einer gesagt hätte, als dann einer in die Kabine gegangen wäre, als die gegen Saudi-Arabien haben sie verloren, ne? Gegen Saudi-Arabien haben sie verloren, im ersten Gruppenspiel hat einer gesagt, ja, aber macht das, kann mal passieren, gegen Saudi-Arabien verlieren, ihr gewinnt die nächsten 6 Spiele und werdet Weltmeister, dann hätten auch viele gedacht, oh, kann ich mir nicht vorstellen. Am Ende haben sie aber dann gepackt mit einer Top-Leistung, mit einem riesen Team-Spirit. Das ist ja auch die Basis.
Wollte ich gerade sagen.
Teams, sind die Argentinier
so Einsatzbereitschaft, das war ja dann wirklich, genau. War keine überragende Mannschaft, aber die haben immer geliefert dann am Ende.
Genau. Argentinien mit der Säule Messi natürlich obendrauf, aber das Geheimnis war ja der Teamgeist, der Team-Spirit, wie die von dann nach diesem Saudi-Arabien-Spiel, die anderen Spiele, natürlich am Ende auch dann immer brauchst du ein Quäntchen Glück dann auch, weil haben sie das ein oder andere Mal gehabt, aber haben sich das auch verdient. Und dieser Teamgeist, dieser Spirit, den die in der Mannschaft hatten, die wirklich um jeden Zentimeter dann auch gebissen haben und gefightet haben. Und nur so geht's. Das ist die Basis von allem.
War 2-2 ja auch so.
Ja,
also hatten wir jetzt auch, als du Teamchef warst, es war jetzt keine Übermannschaft, so wie 90, sondern
ja, wir haben alles gewonnen. Und makaberweise, das Spiel, wo wir eigentlich am besten gespielt haben, das Finale gegen die Brasilianer, die ja mit ihren Weltklasse-Spielern natürlich auch überragend waren. Das beste Spiel haben wir dann im Finale abgeliefert, haben wir 2-0 verloren. So ist es.
Ja, ja, da war ich auch im Stand. Da habe ich schon gearbeitet.
Siehst du?
Ja, und habe mit Franz Beckenbauer zusammen die Daumen gedrückt. Und dann kam es eben anders. Aber wir haben das Finale erreicht. Also, und was man da auch dazu sagen muss, die Italiener gewinnen 5-4 knapp gegen die Israelis, also auch weit, Spiel war schon weit fortgeschritten, die Engländer auch nur 2-0 gegen Andorra, also da gibt's natürlich dann ähnlich, da schreiben dann auch alle, also langweilig, uninspiriert
Das ist die andere Nationen, also, haben auch ihre Problemchen, aber klar, wir wollen nicht, keine Entschuldigung.
Das war
schlecht jetzt, vor allem gegen die Slowakei, gegen die Nordiren war es besser, es war jetzt auch kein Leckerbissen, aber wichtig war, dass wir nach dem ersten schlechten Spiel so zurückgekommen sind, haben gewonnen und wir sind wieder im Rennen.
Und was möchtest du für die WM? So ein Viertelfinale, ein Halbfinale, wenn du sagst, okay, Weltmeister sagst du jetzt nicht, aber was ist ein Gedanken hast du ja?
Ja, also ich bin da, tue erstmal gut daran, so bin ich halt auch erstmal, jetzt lass uns erstmal jetzt die nächsten Spiele gewinnen, dass ja natürlich möglich ist. Wir wollen natürlich logischerweise Gruppenerster werden. Und dann, wenn wir uns dann qualifiziert haben, ja gut, dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir wollen eine gute WM spielen. Was heißt eine gute WM? Das ist ja auch immer nicht, dass ich mich jetzt um eine Aussage drücke, aber am Ende ist ja auch immer, wenn du dann bei der WM bist und du bist dann hört sich ein bisschen komisch an, aber ist ja so, war ja immer ein Achtelfinale, jetzt ist ja ein Sechzehntelfinale erstmal, ist ja eine Runde mehr. Danach hängt es ja immer so ein bisschen davon ab, auf wen triffst du dann auch, ne? Hast du dann direkt die Rakete dann, wo du immer so eine 50-50-Geschichte, dass du das mal ausscheiden kannst. Davon muss man es ja auch ein bisschen abhängig machen. Klar, aber auch jetzt muss man nicht im heißen Brei rumreden. Wir haben leider gegen die Spanier gespielt im Viertelfinale. Ich hätte auch lieber gerne im Finale gegen die Spanier gespielt, aber wir hatten sie halt schon ein bisschen früher. Deshalb muss man das immer ein bisschen ja, unterscheiden, ab wann ist eigentlich jetzt ein Erfolg oder Misserfolg. Man kann nicht immer sagen, jetzt bist du automatisch im Halbfinale, hast eine gute WM gespielt. Das stimmt ja so nicht. Die Engländer waren im Finale. Und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, also ich mit vielen gesprochen, auch mit Engländern, ja, aber richtig gut haben sie trotzdem nicht gespielt bei der letzten EM. Ja, das manchmal ist das, ja, man muss immer gucken, wen hast du vorher gerade gespielt. Deshalb, ich bin erstmal jetzt die Quali schaffen. Und wenn wir es schaffen, das aus der Aussage gehe ich auch nicht weg, die sage ich ja immer, gegen uns muss man trotzdem erstmal gewinnen, dann, wenn wir dann dort sind, hoffentlich.
Also was jetzt die Club-WM mir gezeigt hat, das werden ja besondere Herausforderungen bei der Weltmeisterschaft. Ja. Also da wird es ja Spielorte geben, wo die Ersatzspieler wirklich nicht auf der Ersatzbank sitzen werden, sondern in einem klimatisierten Raum.
Ja, ich kenne das. Ich war 94, ich bin ja einer der wenigen, die da mit Erfahrung glänzen können oder dürfen. Ich war der Älteste damals, der Berti hat mich ja nochmal zurückgeholt, bin ja schon zurückgetreten, 2 Jahre vor zur WM 94. Und ich war ja dabei, ich weiß, wie heiß das ist dort vor Ort. Also ich erinnere mich noch gut, hier Spiel in Dallas gegen Südkorea. Das war das heißeste Spiel. Gott sei Dank habe ich nicht gespielt. Also ich bin froh, dass ich auf der Bank saß. Ich bin froh, dass ich nicht reingekommen bin. Ich habe ja danach im Achtelfinale gegen die Belgier habe ich ja von Anfang an gespielt. Gott sei Dank war das dann wieder in Chicago. Da hat sogar ein bisschen geregnet an dem Tag. Aber dem Spiel in Dallas, das war das heißeste Spiel, das ich in meinem Leben nicht gemacht habe. Ich habe ja, wie gesagt,
zugeschaut.
Da kannst du normal kein Fußball spielen. Das geht nicht. Also das ist Mission Impossible. Also das geht nicht. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Und ja, wir haben so ein bisschen durchgemogelt in der Vorrunde und danach, klar, und dann klar im Viertelfinale raus. Aber klar, das ist eine Herausforderung. Das weiß man vorher, wenn man so ein Turnier hat. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile in Dallas ist, glaube ich, eine Halle. Ich glaube, da wird es ein bisschen klimatisiert sein. Also 2-3,
das haben wir schon. Die überlegen noch, wie sie es genau machen. Die haben, glaube ich, jetzt auch festgestellt, dass es so schwierig wird.
Also Aber es wird Spiele geben, hat man ja bei der Club-WM gesehen. Das war schon grenzwertig. Und es hat auch, du merkst ja auch den Spielern an, das ist dann auch doch schwierig. Gut. Das hat auch nicht was mit Klimawandel nicht zu tun, weil es war 94 auch schon unglaublich heiß.
Und das ist schon ein bisschen her, zugegebenermaßen. Springen wir mal nach Leverkusen, die haben einen neuen Trainer.
Ja.
Hat dich das überrascht? Weil Ten Hag sagt ja auch rückblickend, also nach 2 Spielen, das hat ihn jetzt auch schon wirklich eingeholt. Jetzt haben sie Kasper Hjulmand. Was sagst du dazu?
Ja, ich werde ja ab und zu schon noch angesprochen auf Bayer Leverkusen. Ist auch kein Problem. Hab das im Erfolgsfall gerne gemacht, aber immer gesagt, nee, das hat Simon und Fernando haben das wunderbar hingekriegt damals vor 2 Jahren mit den wunderbaren Zugängen, die sie geholt haben. Aber auch jetzt, wenn es vielleicht jetzt ein bisschen holprig begonnen hatte, halte ich mich ja auch logischerweise, ich bin beim DFB, halte ich mich natürlich da raus, aber ich bin natürlich immer noch in ein paar Dinge involviert, beziehungsweise ich werde informiert. Ich habe noch bin ja oft in Frankfurt beim DFB am Campus, habe aber auch noch ein Büro in Leverkusen.
Ein DFB-Büro in Leverkusen, ne?
Ein DFB-Büro, ja. Genau. Ein DFB, meine Assistentin ist auch dort vor Ort. Also bin da auch oft und klar, natürlich treffe ich dann nochmal den klar, zum Mittagessen treffe ich mal den Simon oder auch den Fernando Caro. Und den Haag habe ich auch, vor drei, vier Wochen mal zu einem Kaffee getroffen, haben einen Espresso zusammengetrunken, das war aber auch mehr so ein bisschen Smalltalk, nichts Großes und ja, gut, was soll man sagen, schade, ne? Hatte auch jeder das Gefühl, da, dass es nicht funktioniert, dass es nicht zusammenpasst, dann ist es natürlich sehr früh, aber am Ende war es dann trotzdem eine richtige Entscheidung, wenn du das Gefühl hast, vielleicht in einigen Wochen hättest du es sowieso gemacht, da musst du natürlich auch bei allem Gegenwind dann auch trotzdem machen. Und ja, jetzt haben sie mit Kasper Ullmann haben sie dann natürlich einen Trainer geholt, der schon bewiesen kann, dass es kann. Ne? Bewiesen hat, dass es kann. Wir haben ja selbst als Nationalmannschaft noch das Vergnügen gehabt, oder weniger das Vergnügen, weil die haben das gut gemacht, die Dänen gegen uns letztes Jahr im Achtelfinale. Dass der ein guter Trainer ist oder sein wird, davon sind alle überzeugt. Ich auch. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Und freue mich, dass ich sicherlich mit ihm jetzt ein Espresso mal in Kürze trinken kann. Das sind die wenigen deutschen Spieler, die leider bei Leverkusen jetzt noch hat. Das war das Einzige, was ich dann Simon schon mal so mehr so zum Schmunzeln gesagt habe, weil ja klar, Jona ist weg bei den Bayern.
Florian Wirtz.
Florian ist jetzt in Liverpool. Klar, Robert Andrich, der einzige Mohikaner, der noch übrig geblieben ist.
Das wäre ja eigentlich so ein Energiespieler.
Der wäre ein Energiespieler. Ich glaube auch, dass der das Julian überlegt hat, das weiß ich, ihn vielleicht auch einzusetzen, hat es jetzt nicht gemacht. Aber trotzdem ist ja trotzdem Robert ein finde ich, guten Top-Spieler. Klar, dann bin, auch wenn ich dann oft bin, sage ich Simon auch schon ab und zu mal, komm, Simon, gib nicht einmal, hol mal wieder einen guten deutschen Spieler. Ne? Geld habt ihr ja genug jetzt. Ne? Könnt auch ein paar Euro mehr ausgeben, ne? Mehr zum Spaß.
Ja.
Nein, aber ich bin auch, ist trotzdem spannend, die Geschichte, die jetzt Simon wieder zusammengebastelt hat mit seinem Scouting-System. Viele junge Spieler geholt, die sicherlich hoch talentiert sind. Und das ist auch eine interessante Aufgabe. Mit so vielen jungen Spielern. Das
ist ja eine ganz neue Mannschaft.
Neue Mannschaft. Mit den paar Alten, die noch geblieben sind. Da jetzt was zusammenzubasteln und dann wieder erfolgreich Fußball zu spielen. Werden sie hinkriegen. Auch jetzt mit Kasper bin ich von überzeugt. Klar, ob das dann am Ende für ganz, ganz oben reicht, ist jetzt schwer zu sagen. Aber, glaub, schon nur die ersten vier, das muss absolutes Ziel sein.
Der Transfermarkt ist Gaga, Zitat Uli Hoeneß. Die Premier League hat mehr ausgegeben als alle anderen großen Ligen zusammen. Unterstützt du die These von Uli Hoeneß?
Ja, was heißt Gaga? Sicherlich ist es, sag mal, ich will nicht sagen Gaga, aber wo er natürlich recht hat, ist einfach die Summen, die dann am Ende dann fließen. Ne? Das ist ja dann, klar, das ist dann schon überraschend, was dann da bezahlt wird. Aber es ist halt der Markt, da gibt es her. Ja, ich sage ja, es gibt da keine, ich bin auch ein Vertreter, ich habe das immer in Leverkusen wieder erlebt, gibt es ja Plattform, sagen wir Transfermarkt.de oder so, die dann Spiele einschätzen, was der kostet. Ne? Ja, das zählt für mich alles nicht. Im Grunde ist es immer relativ einfach. Ein Spieler hat den Wert, den aufnehmender Verein ist, bereit ist zu zahlen. Das ist der Wert des Spielers. Und wenn der das bezahlt, so ist es, dann ist er auch dann, das ist der Wert, dass der jetzt total übertrieben ist. Sind wir uns alle einig, aber das sind natürlich dann die Fakten. Also da bin ich dann auch, mache ich nicht den Rächer der Enterbten jetzt. Also da bin ich dann, wie nach Otto Walkes jetzt, bin ich sozusagen, würde ich sagen, das ist dann auch der Markt. Ne, das muss nicht immer jedem gefallen, dass das natürlich alles total übertrieben ist, das wissen wir ja alle.
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zurückgehen zu Nick Woltemade, der mit den 90 Millionen oder 85 plus 5 bei Newcastle, also das schluckt natürlich dann schon jeder Fußballfan irgendwie, sagt Donnerwetter, also eine halbe gute Saison, also guter Kicker, U21 hast du eben alles genannt, ne? Noch ein paar Dinge, die er verbessern kann mit dem Kopfballspiel, das ist dann schon eine Summe, wo viele den Kopf schütteln, verständlicherweise?
Ja, verstehe ich. Und verstehe auch die Bayern, dass es am Ende dann auch nicht gemacht haben. Und verstehe aber auch die Stuttgarter, dass sie es nicht gemacht haben und dann doch bei so einer Anfrage. Und verstehe auch den Nick, weil immer, dass der dann da hingegangen ist. Das ist klar, ist ein gutes Recht. Der Markt gibt es her, muss nicht immer jedem gefallen. Klar, ich finde ja noch, gibt ja noch andere, die sind ja noch recht lange. Der Spieler hier von Newcastle, der ja jetzt so nach Liverpool gegangen ist, Isak, der ja auch mal in der Bundesliga war. Ich glaube, wenn da damals einer gesagt hätte, der wechselt mal für 150 Millionen, da was der gewechselt.
Ja, ich habe den in Dortmund gesehen. Ne? Ich habe ja auch gedacht, okay, das wird nicht. Also guter Spieler, talentierter Spieler, aber reicht nicht in der Bundesliga.
So, ja, das geht dann bei allem Geschrei jetzt um diese Nick Woltemade-Million. Ich hatte das nochmal eine Größenordnung, die ja ging so ein bisschen unter. Ne? Das ist ja wirklich unglaublich. Ne? Also auch wenn das Licht gut ist, ne? Klar, aber das ist ja, müssen wir schon schmunzeln. Ne?
Ja. Und mit Florian Wirtz, der war ja in Leverkusen, also bei dir in Anführungsstrichen, hättest du gedacht, er geht zu den Bayern oder hättest du ihn da lieber gesehen? Kann man das so sagen?
Nein, das ist. Ich war immer ein bisschen involviert. Ich habe auch wie bei Leverkusen haben auch Simon sowieso, aber ich auch zu seiner Familie ein gutes Verhältnis. Ich sehe die oft noch auch mit Florian selbst. Aber ich wusste schon immer, dass bei allem Interesse von anderen Clubs auch von den Bayern, dass er eine Schwäche hat für den FC Liverpool. Das wusste ich schon länger. Am Ende war es trotzdem eine knappe Entscheidung. Klar, das zu Bayern zu gehen, dann das ist ja auch, kannst du schon mal machen als Top-Talent. Am Ende hat sich für Liverpool entschieden, alles gut. Freue mich für ihn und auch jetzt über diese Herausforderung, die wird vielleicht gerade in so einer Liga, da er sowieso ein außergewöhnlicher Spieler ist, in so einer Liga sich dann Woche für Woche durchsetzen zu können oder zu müssen, macht ihn auch vielleicht für die Nationalmannschaft dann nochmal wertvoller und im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir gerade genannt haben, Florian Wirtz ist jeden Cent, jeden Euro wert, den Liverpool bezahlt hat. Das ist definitiv Fakt.
Vielleicht auch, weil sie es an Bayer Leverkusen bezahlt
haben. Nein, das hat mit Bayer Leverkusen gar nichts zu tun. Weil einfach der Junge ist ein Ausnahmespieler.
Wir hätten ihn natürlich gerne in der Bundesliga
natürlich, verstehe ich
gehalten. Auch. Ist ja klar, weil es ein toller Spieler ist. Viele Talente verlassen ja auch die Bundesliga. Ist das was, wo du drauf guckst und denkst, was ist, wenn die woanders dann nicht funktionieren? Also gerade die Premier League spuckt die Spieler dann auch irgendwie manchmal wieder auf die Straße nach einem Jahr, wenn das nicht funktioniert?
Also ich sehe das nicht so dramatisch. Die Bundesliga wird trotzdem weiter gut funktionieren. Da war es doch, ich weiß doch selbst, ich bin ja selber ein Kind der 80er, 90er Jahre. Wir sind ja alle, damals gab es halt, hat die Premier League keine Rolle gespielt, da wollten alle nach Italien. Wir sind, Karl Rummenigge damals hat den Anfang gemacht mit Hans-Peter Briegel, Anfang der 80er, dann bin ich dann später mit Lothar, mit Andi Brehme, wir sind dann nach Italien gegangen, andere kamen dann noch nach. Ja, da wollte jeder in Italien spielen, weil das war die, im Grunde war Italien ja die Europa-Liga. Da waren das.
Hans-Peter Briegel ist ja Fußball des Jahres geworden.
Genau. Es gab nur diese eine Liga, da waren die weltbesten Spieler, da wollten wir alle hin, das haben wir dann auch geschafft. Und es hat uns gut getan. Also ich weiß, als wir dann 90 Weltmeister geworden sind, war die halbe Endspielmannschaft war ja in Italien. Also geschadet hat es uns nicht.
Die Frage ist nur, wenn jetzt die Premier League wenn wir die noch einmal ranziehen, was ist, wenn die Scheichs mal keine Lust mehr haben irgendwann? Also das ist ja, gab ja ein paar Ligen, die das auch schon versucht haben. China war ja irgendwann mal ganz groß, da haben die horrende Gehälter bezahlt oder jetzt Middle East. Ne? Also die
das kann man nicht vergleichen. Damals, die hatten natürlich auch dann ihre Sponsoren. In England ist es ja anders. Die haben natürlich dann die Clubbesitzer, die natürlich auch Geld reinstecken, aber sie haben natürlich auch enorme Fernsehverträge. Da ist ja schon mal der große Vorteil, den haben wir nicht.
Die Aufsteiger kriegen es.
Genau. Ja. Schon das ist ja ein Vorteil. Das ist aber auch, der Fernsehmarkt gibt es dann in weltweit her, oder auch in England. Da sind dann die anderen Verbände hinten dran, aber trotzdem haben wir es ja immer wieder gut hingekriegt. Wir werden immer, klar, wenn wir dann bei den internationalen Titeln, auch wenn die Premier League die beste Liga ist und auch die kleineren Clubs sicherlich auch schwer zu bespielen sind, aber das ist ja der große Unterschied zu den anderen Ligen, aber in der Champions League, Europa League, wenn auch, wird es immer Vereine geben aus Italien, Spanien sowieso, aber auch aus Deutschland, mit den Bayern, mit dem einen oder anderen Überraschungsteam in der Champions League oder in der Europa League, warum soll da keiner ins Halbfinale oder ins Finale kommen?
Kleines Bundesliga-Fazit. Köln 6 Punkte. Bayern 6 Punkte. Frankfurt 6 Punkte. Wie geht es weiter? Jetzt nach der Länderspielpause?
Ja, ich glaube, so das erste Fazit sollte man zum ersten nach 5, 6 Spielen ziehen. Klar, dass man ein schlechter Start vorkommt bei dem einen oder anderen. Das kann immer mal passieren, wie jetzt in Leverkusen. Aber da sollte man 5, 6 Spiele abwarten. Man muss jetzt kein großer Hellseher oder Experte sind, dass Bayern München natürlich der große Favorit ist auf den Titel. Das ist klar. Klar, gerade weil jetzt ist ja Bayer Leverkusen als Zweiter, die ja einigermaßen noch mithalten konnten letztes Jahr, die natürlich jetzt einen extremen Umbruch haben mit vielen neuen Spielern, da muss man erstmal abwarten. Aber wie gesagt, die wollen natürlich trotzdem unter die ersten 4 kommen, was ja richtig ist. Und dann, klar, die Dortmunder machen es gut. Mit Niko Kovac, auch richtig gute Spieler, gute Mannschaft, die werden da vorne. Und klar, auch Eintracht Frankfurt ist spannend zu sehen. Macht hier Heldmann Krösche, die machen einen wunderbaren Job da. Auch interessant zu sehen, auch die internationalen Spieler, freue ich mich auch schon drauf. Freiburg international oder auch die Mainzer, finde ich toll, wie die das hinbekommen haben. Jetzt unter schwierigen Bedingungen. Ja, ich fand es auch, kann ich ja hier so sagen, so ein bisschen auch ein bisschen schade. Habe ich das wir als DFB, ich sehe mich ja dann auch, obwohl ich ja in einem ganz anderen Ressort bin, hätte ich mir gewünscht, dass wir in dem DFB-Pokal eine andere Lösung finden für die Mainzer. Da gab es ja die Diskussion, das Spiel zu verlegen oder vorzuverlegen. Habe ich auch gedacht, das wird irgendwie, wie gesagt, ich habe da im Grunde nicht direkt was mit zu tun, aber
also Heidel hat er ja auch.
Kann ich verstehen. Also ich hätte mich auch. Ich hätte mich an. Kann ich, obwohl ich ja beim DFB bin, kann ich sagen, ich hätte mich an Mainzer Stelle auch geärgert. Hätte man, bin ich ehrlich genug, hätte man in dem Fall vielleicht etwas anders lösen können. Sage ich einfach mal so. Jetzt in meinem immer noch jugendlichen Leichtsinn, obwohl ich schon 65 bin. Ich weiß, es gibt Statuten, dass das dann nicht so erlaubt. obwohl ich natürlich auch vom Verein komme, muss man trotzdem immer ein bisschen versuchen, dann dem Club zu helfen. Und deshalb bin ich froh im Nachhinein, bin ich froh. Gott sei Dank hat es Mainz geschafft, jetzt in die Hauptrunde gekommen zu sein.
Machen wir nochmal eine Klammer am Ende. Die Fans und die Nationalmannschaft liegen sich bald wieder in den Armen oder jetzt schon nach dem letzten Sieg?
Ja, das ist ja immer schmaler Grat, ne? Je nach Erfolg oder Misserfolg. Nein, wir werden es wieder hinkriegen. Also ich war jetzt ein bisschen holprig oder mehr als holprig, war schlecht schon, vor allem im ersten Spiel. Und klar, es sind halt auch Qualifikationsspiele. Ne? Da musst du die Punkte einfahren. Das ist erstmal das Wichtigste von allem. Wir müssen die Punkte einfahren. Wir müssen die nächsten Spiele gewinnen. Und dann werden wir, genau wie vor der Europameisterschaft, wenn wir das geschafft haben, da bin ich von überzeugt, dann im neuen Jahr mit der Vorbereitung, wir haben noch genügend Zeit, damit ein paar Freundschaftsspiele uns auf die WM vorzubereiten, dann werden wir die Leute mitnehmen, begeistern und dann hoffentlich nächstes Jahr werden alle vom Fernseher sitzen oder dann in den USA vor Ort. Ich setze mich natürlich jetzt nicht hin und sage, wir werden jetzt Weltmeister, das mache ich dann nicht.
Eine schöne Schlagzeile, klar.
Julian, ich habe es ja schon vor dem Spiel jetzt gesagt, Julian hat es ja auch damals nach dem Ausscheiden ein bisschen anders formuliert. Aber ich finde es trotzdem gut, dass er es gemacht hat. Das ist das, was ihn auch so ausmacht.
Aber hat er Lust, auch sich daran messen zu lassen? Also
ja, so ist er halt. Dieses Selbstvertrauen hat er schon und das hat er auch bewiesen, dass er das ja dazu wiederholen. Ich muss ihn ja gar nicht verteidigen, weil ich ihn ja erlebt habe, wie er tagtäglich mit den Spielern umgeht, mit der Mannschaft, was er kann. Und dass er manchmal sehr fordernd ist und sehr forsch ist, ich finde es ja gut. Gerade weil ich ja so eigentlich nicht bin. Ne? Ich bin ein bisschen in so Dingen ein bisschen zurückhaltender. Und deshalb ist aber alles kein Problem. Weil am Ende, wenn es dann nicht wird, wirst du sowieso kritisiert. Deswegen können wir da alle gut mit umgehen.
Rudi, vielen Dank.
Nichts zu danken.
So, das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten mit Rudi Völler. Und wie Sie wissen, überall, wo es Podcasts gibt und auch in Ausschnitten bei Sky, produziert von 360 Media. Und schön, dass ihr zuhört oder zuschaut. Und alle 2 Wochen gibt's das. Nochmal vielen Dank. Und dann sehen wir zu, dass wir jetzt uns qualifizieren und eine gute WM spielen. Danke sehr.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.